Ein schwieriges Kapitel. Ich weiß selber noch nicht ganz, wo uns diese Reise hinführen wird. Ich habe gebrütet drüber. Und irgendwie all meine restlichen geistlichen Reserven zusammengekratzt, um was aufs Papier zu bringen. Und naja, vielleicht könnt ihr ja hoffentlich was mitnehmen. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Dieses Sprichwort, das kennt fast jeder von uns. Und auch die Bibel lehrt uns, dass manchmal besser ist zu schweigen, anstelle, dass man redet. Vor allem betont die Bibel, dass man nicht unbedacht mit Worten herausfahren soll, weil man dadurch andere verletzen kann. Ein Spruch: Das Herz des Gerechten überlegt, was zu antworten ist, aber der Mund des Gottlosen lässt Bosheit sprudeln. Oder ein Wort geredet zur rechten Zeit ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Und doch ist so, dass manchmal Schweigen in Beziehungen oft mehr Schaden anrichten kann als gedacht. Gerade in der Ehe ist es so. Ist meine Frau eh nicht da, weil ich schweige daheim auch ab und zu. Das darfst du jetzt nicht hören. Gerade in der Ehe ist es oft so, oder auch in der Kindererziehung, hört man immer wieder, dass Eltern, naja, sie lauscht schon. Ist es so, dass Eltern ihre Kinder mit Schweigen bestrafen oder dass Ehemänner ihre Frauen mit Schweigen bestrafen und umgekehrt oder man überhaupt einfach wenig redet. Unter keinen Umständen sollte man Schweigen als Waffe einsetzen, um uns etwa zu rächen am Partner oder jemanden unter Druck zu setzen. So hat mir jemand gesagt, Ehe, das bedeutet ein langes und tiefes Gespräch. Und wenn die Partner verstummen, dann stirbt sie. Also Schweigen ist eigentlich die unerträglichste Art der Erwiderung in einer Konversation. Man könnte sagen, Schweigen ist die unerträglichste Art zu antworten. Überleg mal, wie Absalom in 2. Samuel 13, 22 mit seinem Bruder Amnon umging, nachdem er sich an seiner Schwester verging. Da lesen wir: Absalom redete nicht mit Amnon weder Gutes noch Böses. Er hat ihn also mit Schweigen bestraft, und dieser Hass, den er im Herzen gehabt hat, der ist dann ja ausgebrochen, 2 Jahre später, als er einen Umbringer hat lassen. Also Schweigen kann zwischen uns Menschen tiefe Wunden hinterlassen, und ja, Schweigen kann und wird Beziehungen eigentlich immer zerstören. Anders ist es bei Gott, haben wir gedacht. Auch Gott schweigt manchmal, und er schweigt als Zeichen des Gerichts. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht in eurer Beziehung zu Gott, aber ich habe mir so, als ich über diesen Text nachgedacht habe, habe ich ein bisschen so mich selber gesehen in diesem Text, weil ich mir gedacht habe, ja, Gott hat auch schon zu mir lange nicht mehr gesprochen. Es ist so, dass ich irgendwelche Stimmen her, aber ihr kennt es ja, wenn man die Bibel liest, dass man dann angesprochen wird von bestimmten Versen, wo man merkt, jetzt redet Gott wirklich zu mir. Ihr kennt es ja. Und aktuell ist es so, dass ich mir gedacht habe, naja, Gott schweigt irgendwie. Gott schweigt einfach gerade in meinem Leben. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist. Was gibt es da für Gründe? Und ich bin zu der Antwort gekommen: Gott schweigt, weil ich schweige. Die Arbeit, Kinder, Familie, Termine hier, Termine dort. Wo bleibt eigentlich die Zeit für den Herrn? Sich hinsetzen mit der Bibel, beten, zuhören. Zuhören, was der Herr sagt. Aber momentan höre ich eigentlich gar nichts. Ich lese einen Abschnitt, denke drüber nach. Irgendwie spricht mir überhaupt nichts an. Es ist momentan so, wie wenn Gott einfach schweigt. Und eigentlich sehne ich mich zurück nach die Zeiten, wo die Beziehung zum Herrn lebendig war, wo man sein Reden gehört hat, wo man eigentlich freudvoll, trotz der harten Realität des Alltags war im Glauben. Und wo man den Herrn wirklich gehört hat, wo er durch sein Wort anspricht und ermutigt oder auch korrigiert. Wo sind diese Zeiten hin, habe ich mich gefragt. Und eigentlich macht es mir ein bisschen Angst, und ich kann Saul verstehen, den wir heute ein bisschen wieder anschauen, dass er auch in Panik gerät über die Tatsache, dass Gott schweigt. Und es scheint mir so, als hätte der Herr mir diesen Text aufs Auge gedrückt, um mir klarzumachen, dass er eigentlich die ganze Zeit über versucht, mich zu erreichen, mit mir zu reden, aber dass ich derjenige bin, der in der Beziehung schweigt. Und dass ich mich in der Beziehung zum Herrn verändern muss. bevor man endet wie Saul, der durch seinen Ungehorsam Gottes Schweigen als Gericht geerntet hat. Aber bevor wir jetzt zu Saul kommen, lesen wir in unserem Kapitel 28 die ersten drei Verse. 1. Samuel 28, die Verse 1 bis 3. Und es begab sich zu der Zeit, dass die Philister ihr Heer sammelten, um in den Kampf zu ziehen gegen Israel. Und Achish sprach zu David: Du sollst wissen, dass du und deine Männer mit mir ausziehen sollt im Heer. David sprach zu Achish: Wohlan, du sollst erfahren, was dein Knecht tun wird. Achish sprach zu David: So will ich dich zu meinem Leibwächter setzen für die ganze Zeit. Also, um uns das wieder in Erinnerung zu rufen, nachdem David das zweite Mal Saul verschont hat, ist er ja in das Philisterland geflohen, weil er gedacht hat, naja, auch wenn Saul jetzt das wieder bereut, mich verfolgt zu haben, er wird sich im Herzen hat es sich nicht verändert und es wird so weitergehen. Und bei den Philistern, da finde ich Zuflucht. Und Achish, der König von Gat, also im Philisterland, der hat David diese Zuflucht gewährt, hat ihm Wohnraum gegeben und auch Schutz. In dem Denken, dass er sich bei den Israeliten in Verruf gebracht hat und daher eigentlich für immer sein Knecht sein wird. Und David nutzt diese Gelegenheit aus und er ist von Gat aus mit seinen Männern immer wieder gegen die Feinde Israel in den Krieg gezogen, gegen die Amalekiter, Geschuriter, Girisiter. Über diese Völker war ja schon längst das Urteil vom Himmel her gefallen, dass sie gerichtet werden sollen, aber wir wissen ja von Saul, dass er dieser Aufgabe nicht nachgekommen ist. Und so hat David als der vertriebene König ja, im Exil diese Aufgabe schon übernommen. Nur jetzt war es so, die Philister sind als Ganzes gegen Israel in den Krieg gezogen. Und ja, David kommt eigentlich in eine brenzliche Situation, denn der König verlangt von ihm, dass er mit jetzt in den Krieg zieht. Und es war jener Krieg, der dem Leben und der Herrschaft von Saul ein Ende bereiten wird. Und es ist auch jener Krieg, der den Weg freimachen wird für Davids Herrschaft, dass er endlich den Thron in Israel besteigen kann. Und er konnte sich aus dieser Situation dieses Mal nicht so leicht herausreden. Und darum hat er mir eine eher zweideutige Antwort gegeben. Du sollst wissen, was dein Knecht tun wird. Das kann man so und so interpretieren. Zum einen kann das meinen, dass David erstmal mitzieht. Zum anderen kann es aber sein, du wirst schon sehen, zu was ich imstande bin. Und so sind die beiden Kriegsparteien zu dem Ort in der Ebene Jezreel gezogen, die Philister und die Israeliten. Saul hat sich auf den Bergen bei Gilboa gelagert und die Philister lagerten sich bei Shunem. Das war das Gebiet vom Stamm Issachar. Vers 5. Als aber Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz verzagte sehr. Zu Recht. Das Heer der Philister war zahlreicher, es war besser bewaffnet, schien eine bessere Kriegsmoral zu haben. In den jetzigen Zeiten sind wir ja alle Spezialisten, leider, was dieses Thema Krieg angeht. Also, was tun? Wohin mit der Angst? Saul hat erkannt, dass sein wichtigster Streitführer ihn verlassen hat, nämlich Gott. Gott war von ihm gewichen. Den wichtigsten Vorteil, den er immer gehabt hat in jeder Schlacht, auf den er sich bisher verlassen konnte im Krieg, war weg. Er stand allein dieser Übermacht der Philister gegenüber und mit Gott hat er ihm auch seinen Mut verlassen. Er fürchtete sich sehr und sein Herz war verzagt. Und wenn wir eigentlich das Leben von Saul anschauen und im Rückblick, dann sehen wir, er war eigentlich grundsätzlich ein ängstlicher Mann. Erinnert euch mal zurück an die Situation, wo das Los geworfen wurde, wer jetzt König über Israel sein wird und die Familie von Saul getroffen hat und klar war, er wird sein, wo war er dort? Er hat sie versteckt. Das hat sich kurzzeitig geändert, nachdem der Geist des Herrn über ihn kam. Da hat man in seinem Wesen gemerkt, dass er diese Furcht ablegen konnte, aber nachdem der Geist des Herrn wieder von ihm gewichen war, weil er sich versündigt hat, da lesen wir, dass er wieder in Angst geriet. Er hat Angst gehabt vor Goliath, er hat Angst gehabt vor den fremden Herren, er hat auch Angst gehabt vor David. Die Angst war wieder sein ständiger Begleiter, weil Gott ihn verlassen hat. Nur den einen, den es wirklich zu fürchten gilt, den Herrn Zebaoth, den hat er nicht gefürchtet. Und so bekam er es jetzt wieder mit der Angst zu tun und Er wollte den Herrn befragen. Und er befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch das Los Licht, noch durch Propheten. Und Träume, das Los und die Propheten waren im Alten Testament und zur damaligen Zeit eigentlich die drei Wege oder die drei wesentlichen Wege, über die sich Gott den Menschen mitgeteilt hat, wo er sich und seinen Willen kundgetan hat. Das Los, beziehungsweise an anderen Übersetzungen steht dort die Urim, die hat der hohe Priester da in seiner Brusttasche drin gehabt und dann ist man gekommen und hat den Herrn darüber befragen können. Und es wurde ihm das Los geworfen und dann hat man den Willen des Herrn erkannt. Propheten, ihr kennt es ja, das waren Personen in der Bibel, durch die man Gott direkt befragen konnte, die ja oft ungefragt geredet haben, wenn sie zum Beispiel gegen das Volk gepredigt haben. Nun, über all diese Möglichkeiten hat Saul irgendwie versucht, zu Gott Kontakt aufzunehmen. Aber es war klar, und er hat es selber gemerkt, Gott antwortet ihm mit Schweigen. Warum? Ein Ausleger hat Folgendes geschrieben. Konnte denn derjenige, der Samuel und David, die ja beide Propheten waren, der sie gehasst und verfolgt hat, erwarten, dass ihm Propheten antworten würden? Konnte der, der den Hohepriester getötet hatte, erwarten, eine Antwort von den Losen zu erhalten? Konnte der, der den Geist der Gnade durch Sünde vortrieb, hoffen, durch Träume und Gesichte Antwort von Gott zu erhalten? Und auf all diese Fragen müssen wir mit Nein antworten. Und der Text unterstreicht uns diese Tatsache auch, denn in Vers 15 sagt Saul selbst, dass der Herr von ihm gewichen ist. Ich bin in großer Bedrängnis, die Philister kämpfen gegen mich und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht, weder durch Propheten noch Träume. Darum habe ich dich rufen lassen, damit du mir kundtun sollst, was ich tun soll. Da ist er im Gespräch mit Samuel. Und dieser bestätigt ihm dann, ja, der Herr ist dein Feind geworden. Und in Vers 17 und 18 begründet es Samuel dann nochmal, wir werden mal zu dieser Stelle noch kommen, der Herr hat dir getan, wie er durch mich geredet hat und hat das Königtum aus deiner Hand gerissen und David deinem Nächsten gegeben, weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht hast und seinen grimmigen Zorn nicht an Amalek vollstreckt hast. Darum hat der Herr dir das jetzt getan. Also das Problem von Saul war sein Ungehorsam, sein unbußfertiges Herz. Der Herr schwieg, weil Saul ungehorsam war, und weil er nicht bereit war, aufrichtig umzukehren. Und ich denke, dass hier für uns sowohl Ermahnung als auch Trost liegen. Ja, es stimmt, unsere Situation ist eine andere, weil ein wahrer Gläubiger, der muss keine Angst mehr davon haben, dass der Geist Gottes von ihm weicht. Das macht die Bibel uns ganz deutlich mit dem Bild der Versiegelung. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Es ist ein Siegel, das nicht mehr gebrochen werden kann. Es ist die Anzahlung Gottes, dass wir wirklich im Himmel ankommen und er uns dort völlig erlösen und verherrlichen wird. Und das Siegel ist auch ein Zeichen für Besitztum und Sicherheit. Wir gehören jetzt Gott. Und dieses Siegel ist der Heilige Geist für uns. Und doch warnt Paulus uns davor, und da können wir mal vielleicht die Stelle lesen aus Epheser 4, und doch warnt Paulus uns davor, dass wir ja, diesen Geist, der uns gegeben ist als Siegel, dämpfen, ihn betrüben. Epheser 4, ich lese mal ab Vers 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt nicht, erzürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit den eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was er baut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Also Paulus warnt uns hier, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid. Und wenn wir die Verse zuvor gelesen haben, dann sehen wir einige Beispiele, wodurch der Geist Gottes betrübt wird. Lüge, ungerechter Zorn, Diebstahl, loses Geschwätz. Aber im weiteren Sinne sagt Paulus uns, wir sollen nicht nur diese Sachen meiden, sondern wir sollen grundsätzlich alles meiden, wodurch wir den Geist des Herrn betrüben können. Und drei Gründe werden uns genannt. Erstens, er ist nicht nur Geist, es ist der Heilige Geist. Also alles, was nicht heilig ist, gefällt dem Geist Gottes nicht in uns. Er ist der Heilige Geist Gottes. Er ist eine Person der heiligen Dreieinigkeit. Zweiter Grund. Und wir sind mit ihm versiegelt worden. Dritter Grund. Der Heilige Geist ist das Siegel, das uns garantiert, dass wir bis zur Wiederkunft des Herrn Jesus bewahrt werden, bis unsere Erlösung vollständig ist. Also die Tatsache, dass der Geist betrübt werden kann, ja, beweist zum einen, dass er Person ist und nicht nur irgendeine Art Einfluss. Es beweist uns auch, dass er uns liebt, weil man nur jemanden betrüben kann, ja, der uns liebt. Und der Dienst des Geistes Gottes besteht ja worin? Er möchte uns eigentlich verwandeln in das Ebenbild seines, ja, in das Ebenbild von Jesus Christus. Und wenn jetzt der Christ sündigt, dann muss der Geist von diesem Dienst ablassen, weil er den Christen dann zunächst wieder zur Buße leiten muss. Und dann kann er eigentlich die Aufgabe, die er in uns vollbringen soll, nicht tun. Und das ist schlecht. Und wenn man den Geist betrübt, dann äußert sich das meistens dadurch, dass ja, man das Reden Gottes nicht mehr versteht, nicht mehr hört, irgendwie eine Trennung spürt zwischen Gott und einem selbst. Und das kann man nur dahingehend wieder lösen, indem wir umkehren und Buße tun. Und darin liegt auch für uns der Trost, dass dieser Weg immer frei ist zu Gott. Und wir sollten ihn gehen. Wir sollten Buße tun, damit Gott ja, dem Geist in unserem Herzen wieder Raum geben kann, um seine eigentliche Aufgabe wieder zu erfüllen, nämlich uns zu verwandeln in sein Ebenbild. Und dann werden wir Gott wieder erleben. Dann trifft uns sein Wort wieder tief im Herzen. Dann wird unser Leben wieder geprägt sein von Freude und Erfüllung im Heiligen Geist. Und da bitte ich dem Herrn auch dankbar dafür, dass er mir das auch selber aufgezeigt hat in der Vorbereitung auf das Wort. F.B. Hall, der Ausleger, hat geschrieben, wir können den Geist leicht betrüben und dann eine Zeit lang die glücklichen Erfahrungen verlieren, die mit seiner Gegenwart verbunden sind. Aber möge Gott uns helfen, die praktischen Belehrungen in seinem Wort wirklich zu Herzen zu nehmen, damit wir nicht wie die Welt leben, sondern in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und das wünsche ich uns alle und dafür bete ich auch, dass wir diese glücklichen Erfahrungen seiner Gegenwart Tag für Tag erleben. Und wenn du sie vielleicht auch gerade nicht erlebst, dann streck die wieder neu aus zu Gott und komm zu ihm mit Buße und Umkehr. Der Herr wartet auf dich. Zurück zu Saul. Er kam nicht zu Gott mit Buße und Umkehr. Und deswegen hat er dieses Gericht des Schweigens auch ertragen müssen. In seiner Verzweiflung hat sie Saul dann weggewandt hin zu der dunklen Seite. Und diese etwas schwierige Stelle oder ja, eigentlich einmalige Geschichte in der Bibel lesen wir jetzt durch. Saul kommt auf folgende Idee. Da sprach Saul zu seinen Getreuen, Vers 7, sucht mir ein Weib, das Tote beschwören kann, dass ich zu ihr gehe und sie befrage. Und seine Männer sprachen zu ihm, siehe, in Endor ist ein Weib, das kann Tote beschwören. Und Saul machte sich unkenntlich und zog andere Kleider an und ging hin und zwei Männer mit ihm. Und sie kamen bei Nacht zu dem Weibe und Saul sprach, wahrsage mir. Wahrsage mir, weil du Geister beschwören kannst und hole mir herauf, wen ich dir nenne. Das Weib sprach zu ihm, siehe, du weißt doch selbst, was Saul getan hat, wie er die Geisterbeschwörer und Zeichendeuter ausgerottet hat im Lande. Warum willst du mir denn eine Falle stellen, dass ich getötet werde? Saul aber schwor ihr bei dem Herrn und sprach, so wahr der Herr lebt, es soll dich in dieser Sache keine Schuld treffen. Da sprach das Weib, wen soll ich dir denn heraufholen? Und er sprach, hol mir Samuel herauf. Als nun das Weib merkte, dass es um Samuel ging, schrie sie laut und sprach, warum hast du mich betrogen? Du bist Saul. Und der König sprach zu ihr, fürchte dich nicht, was siehst du? Und das Weib sprach zu Saul, ich sehe einen Geist heraufsteigen aus der Erde. Und er sprach, wie ist er gestaltet? Und sie sprach, es kommt ein alter Mann herauf und ist bekleidet mit einem Priesterrock. Da erkannte Saul, dass es Samuel war und neigte sich mit seinem Antlitz zur Erde und fiel nieder. Samuel aber sprach zu Saul, Warum hast du meine Ruhe gestört, dass du mich heraufsteigen lässt? Und Saul sprach, ich bin in großer Bedrängnis. Die Philister kämpfen gegen mich und Gott ist vor mir gewichen und antwortet mir nicht, weder durch Propheten noch durch Träume. Und darum habe ich dich rufen lassen, dass du mir kundtust, was ich tun soll. Und Samuel sprach, warum willst du mich befragen, da doch der Herr von dir gewichen ist und dein Feind geworden ist? Der Herr hat dir getan, wie er durch mich geredet hat, und hat das Königtum aus deiner Hand gerissen und David deinem Nächsten gegeben, weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen grimmigen Zorn nicht an Amalek vollstreckt hast. Darum hat der Herr dir das jetzt getan. Dazu wird der Herr mit dir auch Israel in die Hände der Philister geben. Morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. Auch wird der Herr das Heer Israels in die Hände der Philister geben. Wenn Gott schon nicht mit mir redet, dann vielleicht Samuel. Er wird wissen, was zu tun ist. So hat sich Saul aufgemacht, mit einigen Männern nach Endor zu gehen. Und sie wussten, dort war eine Frau übrig geblieben, die konnte Tote beschwören. Und Saul bediente sich einem Mittel, das er zuvor selbst aus dem Land vertrieben hat. Und es ist irgendwie eine groteske Situation, dass Saul trotz seines unverfrorenen Ungehorsams bei der Existenz Gottes schwört, dass dieser Frau nichts passieren wird. Und Endor, vielleicht auch noch interessant, eine Stadt, die lag bereits im besetzten Gebiet von den Philistern. Und mit dieser Aktion hat er sogar auch sein Leben riskiert. Deswegen liest man, dass er sie verkleidet hat und des Nachts dorthin gegangen war. Und die Hexe, so kann man es wahrscheinlich bezeichnen, die dort war, sie hat als erstes ihre eigene Sicherheit im Sinn gehabt, hat ihren Besucher daran erinnert, an diesen Erlass, der gegen alle Toten, Beschwörer und Wahrsager von Saul selber ausgegangen war. Und als Saul dann den Samuel heraufbeschwören lassen wollte, war ihr klar, dass es der König Saul selbst ist, der zu ihr gekommen war. Und nun geschieht das Unglaubliche, was für uns eigentlich irgendwie unbegreifbar ist und doch steht es geschrieben in diesem Text. Die Totenbeschwörerin rief den Propheten Samuel aus dem Totenreich hervor. Und einige Dinge sind wichtig, um diesen Abschnitt richtig einzuordnen, denke ich. Ich denke erstens, dass es nicht die Totenbeschwörerin war, sondern dass Gott hier tatsächlich eingriff und erlaubte, dass die Seele von Samuel aus dem Scheol heraufgebracht wurde. Weiter wichtig ist, manche Ausleger denken, dass nicht Samuel selbst gekommen war, sondern dass sich hier ein böser Geist verstellt hat und sich als Samuel ausgab. Ich denke nicht, dass es in dem Text irgendeinen Beleg dafür gibt. Zum einen nennt der Text hier Samuel wörtlich mit dem Namen, es war Samuel. Und zum anderen lesen wir ja auch, dass Samuel genau das voraussagt, was einige Stunden später tatsächlich auch passieren wird, nämlich dass Saul und seine Söhne sterben werden in dem Krieg. Also ich denke, es handelt sich hier wirklich um Samuel, der gekommen war. Unterscheiden müssen wir dieses Ereignis von einer Auferstehung. Das war es nämlich nicht, sondern es war nur der immaterielle Teil von Samuel, der hier zurückgekommen war. Aber interessant an dieser Stelle ist, dass wir hier einen Beweis dafür haben, erstens, dass die Seele unsterblich ist. Das kritisieren ja immer wieder Atheisten, die sagen, nach dem Tod, da löst sie halt die Seele auf ins Nichts und alles ist weg. Hier sehen wir ganz deutlich, dass die Seele ewig lebt und zum Zweiten, dass der Mensch bei vollem Bewusstsein ist, weil Samuel, obwohl er tot war, war in der Lage, ein Gespräch zu führen. Er war nach seinem Tod beim vollen Bewusstsein. Und Saul, er hat ernsthaft gedacht, dass Samuel ihm helfen könnte. Und stattdessen sehen wir eigentlich, wie Sauls tiefste Befürchtungen eigentlich bestätigt worden waren. Das Königtum wird ihm genommen, es wird David gegeben und er selbst wird sterben. MacDonald schreibt über diesen über diese Stelle, alle Sünden Sauls würden ihn vor der nächsten Nacht einholen. Mit Mühe konnte er dazu überredet werden, etwas zu essen, ehe er sich auf den Weg machte. Das gemästete Kalb wurde geschlachtet, allerdings nicht, um zu feiern. In bedrücktes Schweigen gehüllt, aß der verurteilte Mann sein letztes Gericht, ehe er in die Nacht verschwand. Und so traurig diese Szene im Leben von Saul ist, sehen wir mir dennoch, dass er ja nicht zurückzieht, sondern er geht ja hin ins Lager, zurück zu seinem Heer, bereit in den Krieg zu ziehen und zu sterben. Die Philister haben bereits ihr ganzes Heer bei Afek versammelt. Israel hat sie gelagert bei der Quelle in Jezreel und die Fürsten der Philister zogen daher mit ihren Hundertschaften und Tausendschaften. Und mitten unter diesen Truppen war immer noch David und seine Männer. Und wie er wieder herausgekommen ist aus dieser misslichen Lage, lesen wir in Kapitel 29. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das alles durchzulesen, aber mir erzähle ich das jetzt einfach kurz, was dort passiert ist. Ja, der Herr hat eingegriffen und David aus dieser Lage befreit, jetzt gleich gegen sein eigenes Volk in den Krieg ziehen zu müssen. Er hat einigen Fürsten der Philister Folgendes ins Herz gegeben. Sie haben eigentlich mal drüber nachgedacht. Moment einmal. Wir als Philister ziehen jetzt gegen die Israeliten in den Krieg und mitten in unseren Reihen, da gibt es ja schon fast eine Kohorte, mehrere hunderte Männer, die eigentlich auch Israeliten waren. Jetzt, wenn wir da mitten im Krieg stängern, dann kann es ja passieren, dass die Leute plötzlich denken, na gut, jetzt wenden wir uns gegen die Philister und kämpfen mit den Israeliten. Und das konnten sie natürlich nicht riskieren und darum haben sie den Achish vorgeschlagen, er soll David zurückschicken, weil die Gefahr einfach zu groß war, dass er ihnen quasi in den Rücken fällt. Und David wusste ja selber nicht, wie kommt er da raus. Ne? Er konnte ja schlecht gegen die Israeliten kämpfen, gegen sein eigenes Volk. Zum anderen konnte er aber Achish auch nicht enttäuschen. Er war sozusagen gefangen in seiner Rolle, die er da eingenommen hat in dem Philisterland, wo er sich auch durch Lügen und Unwahrheit hinein manövriert hat. Und dennoch schafft Gott sei Dank für ihn, den Ausweg. Und ihr denken müssen an diesen Vers aus 1. Korinther 10, 13. Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft hinaus, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt, dass mit der Versuchung auch der Ausgang geschaffen wird. Und so hat Gott seinen Diener da befreit. Achish hat ihn zurückgeschickt und wie wir im nächsten Kapitel lesen werden, wurde David schon wirklich gebraucht, weil Ziklag, das ihm gegeben wurde, wo er gewohnt hat mit seinen Frauen, mit seiner Familie, wo alle Soldaten ihre Familien gehabt haben, das ist überfallen worden von den Amalekitern. Und seine Frauen und Kinder und alles wurden ja als Sklaven oder als Geiseln mitgenommen worden. Und letztendlich bleibt über diesen Weg, den der Herr jetzt David führt, bleibt er fern dieser Schlacht. Und Gott hat verhindert, dass David das Schwert von Goliath einsetzt, um gegen seine eigenen Menschen, um gegen sein eigenes Volk kämpfen zu müssen. Da sehen wir eigentlich auch, wie gnädig der Herr mit David umgeht und wie er auch seine Fehler wieder ausbügeln kann. Und das ist auch Trost für uns. Gottes Verordnung ordnete die Dinge weise und gnädig für David. Die Schlinge war gelöst, es entwickelte sich alles günstig, sodass er seiner eigenen Stadt eben helfen konnte. Wir wissen nicht, was Gott mit uns tut, aber später werden wir ja wissen, warum Gott manches in unserem Leben geführt hat, so wie er es eben jetzt geführt hat, wenn wir den Ausgang, das Ende nicht sehen. Zum Abschluss möchte ich euch nur aus Chronik vorlesen, und zwar wird da auch das Ende von Saul nochmal beschrieben, 1. Chronik 10. Und es ist eigentlich erschreckend, wie nüchtern hier die Bibel ja, dieses dramatische Ereignis schildert. Also Saul ist ja jetzt zieht in den Krieg mit den Philistern, er wird verwundet, er wird hart getroffen, dann stürzt er sich in den Selbstmord, weil er nicht von den Philistern getötet werden will. Alle seine Söhne werden in dieser Schlacht getötet, danach köpfen sie in Saul und hängen den Kopf dann halt nur zur Schau auf und schänden quasi ja die Leichname von ihm und seinen Söhnen. Und es ist wirklich tragisch, wie diese Familie ja, ihr Ende findet an diesem Tag. Und die Bibel sagt uns nüchtern eigentlich zwei Gründe. 10, Vers 13, so starb Saul um seines Treuebruchs willen, mit dem er sich an dem Herrn versündigt hatte, weil er das Wort des Herrn nicht hielt, auch weil er die Wahrsagerin befragt hat. Also hier wird es auch nochmal ganz klar als Sünde dargestellt, was Saul getan hat. Den Herrn aber nicht befragt hat. Darum ließ er ihn sterben und wandte das Königtum David, dem Sohn Isais, zu. Ja, zum einen sehen wir Sauls Ungehorsam, dass er den Herrn nicht befragt hat. Jetzt können wir einwenden, na gut, er hat es ja versucht, aber er hat es einfach nicht versucht im Glauben. Das war sein Problem, er ist nicht umgekehrt zu Gott. Und durch den Tod von Saul macht Gott jetzt den Weg frei für die Geschichte Davids, eines Mannes, den Gott der Welt hat, über sein Volk zu herrschen. Und schon im nächsten Kapitel lesen wir, wie David zum König gekrönt wird über Israel. Und damit endet auch das Buch Samuel. Ich glaube, wir haben noch eine Predigt vor uns, wo doch die ganze Geschichte positiv ausgeht und David zu seinem Recht kommt, König zu werden über Israel. Jesus, wir danken dir für das Leben von Saul, für alle Fehler, die wir bei ihm erkennen können, wo wir lernen können daraus. Bitte bewahr uns, dass wir ja, unbußfertige Herzen haben. Bewahr uns davor, unsere eigenen Wege zu gehen. Hilf uns immer wieder, dass wir uns beugen vor dir. Lass uns nicht wie Saul enden, der dein Schweigen ertragen musste, sondern sprich weiter zu uns. Hilf, dass der Geist in uns Raum gewinnt, in unseren Herzen, dass er uns leitet in deine Wahrheit hinein, dass er uns dein Wort weiter aufschließt, dass er uns dich mehr und mehr erkennen lässt. Und ja, hilf uns auch, dass wir uns selber immer wieder prüfen können, auf welchem Weg wir sind, dass dieser Weg untadelig sein möge, dass wir diese glücklichen Erfahrungen Tag für Tag erleben, die wir haben in deiner Gegenwart, in der Gemeinschaft mit dir. Wir preisen dich, dass der Weg zu dir immer frei ist, dass du ein aufrichtiges Herz, das nach Umkehr und Vergebung ruft, nicht wegschicken wirst. Und ja, bitte hilf uns, dass wir die richtigen Lehren erzählen aus diesem Text, der für uns so schwierig ist, so unvorstellbar ist, ja, nachzuvollziehen, was dort geschehen ist. Und dennoch sehen wir dein Wirken in dieser Geschichte. Danke, dass mit David ja, in dieser Linie weiterging, wo letztendlich du selbst, Herr Jesus, auf dem Thron sitzen wirst und König sein wirst. Nicht nur über dein Volk, sondern über die ganze Welt. Danke, dass wir wissen, dass du jetzt schon regierst und dass diese Herrschaft aber sichtbar anbrechen wird auf dieser Erde. Hilf uns, dass wir bis dahin standhaft sind, dass wir nicht abirren und dass wir immer ja, offenes Herz und offene Ohren haben, dein Reden zu verstehen. Und bewahre uns vor dem Gericht des Schweigens, Herr. Amen.